Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich wie immer. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt, der Heilige Geist, dein Tröster. Der Heilige Geist, dein Tröster. Oder das griechische Wort, das in Johannes Kapitel 16, Vers 7 verwendet wird, Parakletos, das heißt auch Beistand, Helfer, der zur Unterstützung Herbeigerufene auf jeden Fall. Du bist nicht allein, sondern du hast einen zur Unterstützung Herbeigerufenen, einen göttlichen Unterstützer. Das ist ziemlich gut, müssen wir ein wenig erforschen. Die Jünger, die haben sich Jesus angeschlossen, weil Jesus das Reich Gottes gepredigt hat. Das Reich Gottes ist nahe, kommt und glaubt an das Reich Gottes. Dann sind sie ihm nachgefolgt, sie haben ihre Fischereifirmen verkauft, sie haben ihre Berufe verlassen, sie sind ihm nachgefolgt. In dem Glauben, dass er jetzt gehen geradewegs auf den Thron in Jerusalem zumarschiert. Aber das hat er nicht gemacht. Stattdessen ist er im Land herumgewandert und hat gepredigt. Und er hat dann noch was gepredigt. Er hat nämlich das Kreuz begonnen zu predigen. Also als er das Königreich gepredigt hat, dass wir im Christus herrschen im Leben, da waren sie begeistert. Da haben sie geklatscht. Da haben sie sich so gefühlt wie eine Frau, die sich mit einem verlobt hat, der nächste Kanzler wird. Der hat es einfach drauf. Der ist so dermaßen charismatisch, der kann sich ausdrücken, der kommt in einen Raum hinein und die Atmosphäre verändert sich. Und der gehört jetzt ihr. Und der wird der nächste Kanzler, ganz sicher. Oder zumindest ein Manager, ein hoher Manager in einem wichtigen Betrieb. Das waren so die Gedanken, die die hatten, als sie Jesus nachgefolgt sind. Sowas in der Art. Wir kriegen eine hohe Position. Und sie waren begeistert, sie haben ihn beklatscht. Und dann kommt plötzlich Jesus und sagt, ja Leute, nicht nur herrschen im Leben, nicht nur Königreich, sondern auch Kreuz. Nehmt euer Kreuz auf euch und ich werde selber ans Kreuz gehen. Und deshalb haben sie protestiert. Haben sie gesagt, nö, Herr, im Leben herrschen, Segen von Gott empfangen, uns durchsetzen, das wollen wir. Aber Kreuz auf uns nehmen, Selbstdisziplin üben, selbstlos sein, in Nächstenliebe leben und dass es uns was kostet, das, Herr, das widerfahre dir nur ja nicht und uns auch nicht. Und Jesus sagt, nee, das eine gibt es nicht ohne das andere. Und so geht es hin und her. Sie hören, sie wollen das Königreich hören, aber sie hören das Kreuz und sie sind jetzt da in diesem Dilemma. Sie blenden das Kreuz aus, okay? Und sie konzentrieren sich auf den Segen. Bis jetzt ist ihnen Jesus immer vorausgegangen und Jesus hat jedes einzelne Problem, das ihnen begegnet ist, aus dem Weg gekegelt. Das ist sehr einfach. Amen. Stell dir vor, du gehst Jesus nach und kaum gibt es irgendwo in irgendeiner Form ein Problem. Nichts zu essen. Jesus löst das Problem. Vermehrt Brot und Fische, kein Thema. Sturm auf dem See. Herr, kümmert es sich nicht, dass wir untergehen. Wir stehen schon bis hier im Wasser. Jesus gebietet und es ist ruhig. Also ist alles prima. Es ist das Bequemste von der Welt. So im Leben zu herrschen, ist wunderbar. Einfach hinter Jesus herzappen. Ne? Macht Spaß. Und jetzt kommt Jesus und versammelt sie, feiert der Abendmahl mit ihnen und spricht zu ihnen, hält ihnen eine lange Predigt. Und er sagt unter anderem, in Kapitel 14 schon und dann in Kapitel 16 wieder, er sagt, ich gehe jetzt. Aber ich lasse euch nicht als Waisen zurück, sondern ich sende euch einen Beistand, den Heiligen Geist. Ihr kennt ihn, er ist bei euch und er wird in euch sein. Ich bin weg und es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn sonst kommt der Geist Gottes nicht und der wohnt dann in euch. Also ich gehe weg, aber der Geist Gottes, mein Geist, kommt in euch hinein. Und die Jünger sagen, wir wollen nicht, dass er weggeht. Wir wollen, dass er uns weiterhin vorausgeht und uns jedes Problem aus dem Weg kegelt. Und jetzt sagt Jesus, nein, jetzt machen wir es anders. Jetzt gebe ich euch meinen Geist und ich gehe selber wieder heim. Um dann für euch dort zu beten und zu bitten vor Gott als Hohepriester, schon klar. Ich verlasse euch nicht, ich bin bei euch. Aber nicht mehr so wie bisher. Jetzt, pass mal auf. Bisher bist du Jesus hinterher gegangen, Jesus ist weg. Der Geist Gottes kommt, nachdem du an Jesus glaubst und jetzt? Jetzt, wenn ein Problem kommt, wer löst denn das? Jetzt musst du aktiv werden, richtig? Nicht aber eigentlich du, sondern der Geist Gottes mit dir. Der Geist Gottes mit dir. Der Geist Gottes mit dir. Schau, die Sache ist die, dass Jesus im Himmel ist und wir jetzt den Geist Gottes haben. Und wenn Probleme kommen, dann löst Jesus die nicht für uns, sondern der Geist Gottes in uns. Das bedeutet, wir müssen uns mit unserem Problem auseinandersetzen. Wir dürfen uns nicht die Augen zuhalten und sagen, es wird schon vorbeigehen, wenn ich es ignoriere. Ich sitze es einfach aus. Funktioniert so nicht. Vielmehr ist es so, dass du Probleme bekommen wirst. Und der Geist Gottes wird da sein, um dir zu helfen. Und Leute, das ist meine Botschaft heute. Du sitzt da und machst dir Sorgen, anstatt dein Problem zu durchdenken. Und der Herr sagt zu dir, durchdenk dein Problem. Ich gebe dir Weisheit. Wenn du keine Weisheit hast, dann bitte mich und ich gebe sie dir. Jakobus Kapitel 1, Vers 5. Wem Weisheit mangelt, wer ein Problem hat, zu dem er keine Lösung hat, der bitte Gott und er wird ihm geben. Und Gott schimpft nicht, du Dummkopf, mach da nichts, sondern er gibt dir Weisheit. Nur, das spürst du vielleicht nicht unbedingt. Du musst aber beginnen, dein Problem zu lösen. Du musst anfangen, darüber nachzudenken. Du dürfst es nicht einfach wieder unter den Teppich kehren, sondern du musst es vielleicht sogar unter dem Teppich vorholen. Und dann wirst du was merken. Plötzlich erkennst du durch Betrachtung und durch Nachdenken, hey, da gibt es ja doch eine Lösung. Und vielleicht ist es eine übernatürliche Lösung. Vielleicht ist es eine wirklich menschenunmögliche Lösung. Vielleicht kommt dir dann plötzlich ein Gedanke und du rufst an, und es funktioniert tatsächlich. Und es, wisst ihr, wir dürfen den Geist Gottes nicht unterschätzen. Denn wenn du anfängst, deine Probleme zu lösen und nicht mehr vor ihnen davon zu laufen, dann setzt er Menschen, Mittel und Möglichkeiten in Bewegungen. Dann führt er dich in Situationen hinein, die dir helfen, dein Problem zu lösen. Das, meine Damen und Herren, ist gute Nachricht. Amen. Die Tatsache, dass Gott uns einen Beistand gibt, einen Tröster, einen Helfer, zeigt uns, dass wir immer wieder in Situationen kommen werden, in denen wir einen Beistand, einen Tröster brauchen. Amen. Also menschlicher Trost, der geht nur so und so weit und irgendwann fehlen die Worte. Da musst du dich dann auf den Herrn wenden, an den Herrn wenden und auf ihn warten. Und er dringt dann durch und er sagt dir dann Sachen. Schau, wenn der Geist Gottes in dir ist, das Wort Gottes sagt auch, er spricht in Johannes Kapitel 16, Vers 13, da heißt es, der Geist Gottes, der ist in euch und er wird euch das Meinige mitteilen. Er wird dir Sachen sagen, die du noch nicht weißt. Er wird dir Gedanken Gottes mitteilen und das ist richtig gut. Schau, wenn du Gott hörst, dann kannst du auf dem Wasser laufen. Wenn du Gott hörst, dann kannst du Brot und Fische nehmen und Leute speisen. Wenn du Gott hörst, dann sind dir Dinge möglich, die anderen Leuten unmöglich sind. Wenn du Gott hörst, wenn du diesen Frieden Gottes merkst, dann kannst du eine Familie gründen, kannst eine Firma gründen, du kannst Risiken eingehen, denn die sind dann kalkuliert. Denn du hast jetzt Gott auf deiner Seite und er wird dir dann schon helfen. Und sogar wenn du mal untergehst, dann holt der Herr dich halt wieder raus, meine Güte, aus dem Wasser. Amen. Wichtiger Punkt. Trost und Beistand und Hilfe sehen nicht immer gleich so aus. Muss ich erklären. Das Kreuz, Golgatha, ein schrecklicher Ort, richtig? Also rein äußerlich, rein ästhetisch ist Golgatha ein furchtbarer Ort, ein Richtort. Sieht aus wie ein Schädel und außerdem liegen da Schädel von Hingerichteten rum und vielleicht noch ein paar andere Teile, ja, von Leuten, die da mal hingerichtet wurden. Und mittendrin ist Jesus. Ist quasi ein Baum mit einer schrecklichen Frucht. Grauenhafter Ort, aber gleichzeitig geistlich ist ein wunderbarer Ort, weil nämlich dort unsere Erlösung erkauft worden ist. Amen. So, ja, es ist ein furchtbarer Ort und es sieht schlimm aus und die Jünger, die das nicht verstanden haben, so wie wir viele Dinge nicht verstehen, ja, die waren entsetzt, als sie Jesus am Kreuz hängen haben sehen. Sie haben nicht verstanden, dass es in Ordnung ist, dass es gut ist, dass der Vater den Sohn auferwecken wird und dass hier die Menschheit erlöst wird. Das haben sie nicht auf dem Radar gehabt. Weißt du, manchmal passieren Sachen, die wir auch nicht erklären können. Das sind Dinge, die für uns furchtbar sind. Wir schauen die Situation an und sind angeekelt oder sind entsetzt. Aber Gott wird dieses Entsetzliche nehmen und was Gutes draus machen. Darf ich ein bisschen tiefer einsteigen? Pass mal auf. In Eden, da stand auch eine Frau vor einem Baum. Und es war ein wunderschöner Garten. Er war nicht hässlich wie Golgatha, sondern er war wunderschön. Und da stand ein schöner Baum drinnen mit einer Frucht, die gut aussah, die sich gut angefühlt hat, die gut gerochen hat und die weise gemacht hat. Ästhetisch sehr ansprechend. Ästhetisch das genaue Gegenteil vom Kreuz von Golgatha. Stell dir vor, das Kreuz ist auch ein Baum und die Frucht, die dranhängt, ist Jesus. Das ist also schrecklich. Nur, die Frucht dieses schönen Baumes in Eden ist tödlich. Wenn Eva die isst, dann stirbt sie. Und was hat Eva gemacht? Sie hat die Hand ausgestreckt und hat die Frucht vom Baum gepflückt und hat gegessen. Und jetzt gibt es eine andere Frau unter dem Kreuz. Die hat ihre teuerste, kostbare Frucht, ihre Leibesfrucht sozusagen im Symbol, gegeben und an diesen Baum gehängt. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Eva gemacht hat. Könnt ihr mal folgen? Symbolisch jetzt. Eva hat die verbotene Frucht genommen. Maria hat sozusagen die kostbarste Frucht, die diese hatte, dort ans Kreuz gegeben. Mei. Da kannst du mal in einer freien Minute drüber nachdenken und es einsinken lassen. Eine Frau, ja, hat den Sündenfall angeleiert. Eine Frau war beteiligt an der Rückabwicklung des Sündenfalls. Sie hat was Nützliches getan. Sie hat ein Wort von Gott bekommen. Zu dir und durch dich wird der Messias geboren werden, der Sohn Gottes. Der wird eines Tages auf dem Thron David sitzen. Was der Engel nicht gesagt hat, ist, dass er auch am Kreuz hängen wird. Maria hat seinerzeit Ja dazu gesagt. Sie hat Ja dazu gesagt und sie hat Ja gesagt zum Dienst Jesu. Sie hat ein Kreuz auf sich genommen. Kannst du das nachvollziehen? Ziemlich übel, ziemlich schlimm. Aber hat sich's rentiert? Absolut. Es ist eine Rückabwicklung des Chaos, das die Eva angeleiert hat. Also ich sehe da eine Poesie drin. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Na, ich sehe da, ich bin da weg, wenn ich das so erkenne. Na, die Rückabwicklung des Sündenfalls. Manchmal sehen schlimme Sachen wunderbar aus, wie jetzt eben der Baum. Der Erkenntnis von Gut und Böse. Wisst ihr, warum war diese Frucht so giftig? Weil es ein für alle Mal das Recht Gottes ist, festzulegen für den Menschen, was richtig und falsch, was gut und was böse ist. Wenn du selber beschließen tust, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist böse, und du richtest dich nicht nach Gott, hast du dich selber zu Gott gemacht. Da musst du scheitern, denn hör mal zu, du bist vielleicht brillant, du siehst vielleicht gut aus, aber du bist nicht Gott. Okay? Das ist ganz einfach so. Und ich auch nicht. Wir machen uns da gar nichts vor. So, wir tun gut dran, diese Frucht Gott zu überlassen. Zu sagen, hey Herr, das ist deine Frucht, an der vergreife ich mich nicht. Haben wir aber alle gemacht. Wir alle haben das Gebot Gottes übertreten, sind in Sünde gefallen und brauchen deswegen die Frucht von Golgatha, müssen Jesus annehmen. Amen. Okay, das ist, ihr Lieben, das Wort vom Kreuz. Wenn du an Jesus glaubst und sagst, ja, okay, ich sehe das, die Rückabwicklung des Sündenfalls auf Golgatha, ich will da mit einbezogen werden. Ich will, dass meine Sünde auch rückabgewickelt wird. Naja, dann lad Jesus in dein Leben ein. Bejah sein Werk am Kreuz. Sag, hey, ich will das. Jesus, vergib mir meine Sünden. Ich glaube an dich. Und dann wird es schon was. Es geht dann alles ziemlich von selber. Das ist nicht so schwer. Amen. Du musst Gott auch vertrauen in dunkler Stunde, so wie Maria und so wie die Apostel, so wie die Frauen unterm Kreuz seiner Zeit. Wir verstehen es nicht. Er versteht es, er hat versucht es uns zu erklären, wir haben es nicht kapiert, wir verstehen es nicht, wir sind entsetzt, wir sind in der Seele zerrissen. Aber Herr, wir vertrauen trotzdem auf dich. Es wird schon irgendwie weitergehen. Sie sind nicht von Gott abgefallen, bis auf einen, Judas. Sie sind bei ihm geblieben. Und es war gut, denn nach 3 Tagen ist er auferstanden und hat gesagt, hey, ich habe es euch doch gesagt, ihr Kleingläubigen. Hat er gemacht. Denk auch in schwierigen Situationen an Hiob. Kapitel 19, Vers 25, da heißt, ich weiß, mein Erlöser, das ist das hebräische Wort für Parakletes, das heißt das hebräische Wort für Anwalt, Fürsprecher, Helfer, Tröster. Mein Erlöser lebt und er als der Letzte wird über dem Staub stehen. Das bedeutet, er dominiert alles und sein Wille wird zum Schluss passieren auf der Welt. Das ist das, was er sagt. Aber Jesus sagt, Leute, ich gebe meinen Geist in euch hinein und ich will, dass ihr einerseits im Königreich Gottes lebt, aber andererseits auch euer Kreuz auf euch nehmt. Ich will, dass ihr herrscht im Leben und das sollen wir ja machen. Römer Kapitel 5, Vers 17. Denn wenn durch den Sündenfall des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch Jesus Christus. Also so wie der Tod geherrscht hat, und er herrscht ja absolut, so sollst du im Leben herrschen. Und es ist schön, im Leben zu herrschen. Amen. Es ist schön, im Hotel einzuchecken, in Urlaub zu fahren zunächst einmal, freundlich bedient zu werden, im Hotel einzuchecken, Koffer hinzustellen, ein Diener schleppt ihn vor dir her und du gehst hinterher. Und du gibst ihm dann ein Trinkgeld. Es ist wunderbar, im Leben zu herrschen. Du lässt es dir gut gehen und es ist alles wunderbar. Aber der Herr sagt dir, das Leben ist nicht nur das, sondern du musst dir auch das Geld verdienen, damit du dann in den Urlaub fahren kannst. Ab und zu musst du schwitzen und bereit sein, dich krumm zu legen, damit du hinterher dann auch berechtigt im Leben herrschen kannst. Sagen wir immer Amen. Also du tust richtig mal saure Tage einlegen und arbeiten und dafür hast du dann was und kannst im Leben herrschen und Geld ausgeben und es ist alles wunderbar. Es geht Hand in Hand. Das Kreuz und die Herrschaft. Das Arbeiten und das Genießen, das gehört zusammen. Ein wichtiger Punkt ist, wenn Gott Glauben sieht in deinem Herzen, dann schickt er dir Hilfe, Beistand und Trost. Der Geist, der in dir ist, der sendet dann quasi Signale aus zu anderen Leuten, die kompetent sind und die kommen dann und helfen dir, dein Problem zu lösen. Das ist ganz, ganz eigenartig. Wenn du also in einer schwierigen Situation bist und du schüttelst nicht die Faust nach oben und sagst, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und fängst an rumzufluchen, sondern du sagst, oh, danke Herr, ich weiß, dass eine Lösung hier möglich ist. Und Herr, jetzt bitte ich dich, gib mir die richtigen Leute, lass mich die richtige Person am richtigen Ort sein. Und lass deinen Geist in mir auffahren mit Kraft, Herr, in Jesu Namen. Und dann legst du los mit der Lösung deines Problems. Und dann sorgt der Herr dafür durch seinen Geist, dass die richtigen Leute zu dir kommen. Jetzt pass mal auf, was da passiert ist. In der Apostelgeschichte sehen wir, Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10, in diesen Kapiteln bin ich jetzt, da sehen wir was. Es war ein Afrikaner. Ein schwarzer Mann aus Afrika, ein Äthiopier, der Finanzminister der Kandake, der Königin der Äthiopier, der war in Jerusalem, weil der an Gott geglaubt hat. Der hat sich dort eine Jesaja-Rolle gekauft und ist wieder heimgefahren, nachdem er also dort gefeiert hat. Und er liest auf dem Weg. Er wird durchgerüttelt und durchgeschüttelt in seiner Kutsche und er liest. Und er liest Jesaja 53. Er war zerschlagen um unsere Missetaten willen und trug unsere Krankheiten und so weiter und so fort. Und er sagt, Mensch, wenn ich es nur verstünde. Jetzt pass auf. Es ist ein Mensch, der an Gott glaubt und nach Gott ruft, aber dennoch nicht alles weiß. Er versucht, die Bibel zu lesen, aber er kapiert sie nicht richtig. Aber weil er ein richtiges Motiv hat und weil er aufrichtig ist vor Gott, hilft Gott ihm jetzt dabei. Gott setzt jetzt Himmel und Erde in Bewegung, um diesem Mann zu helfen. Und das wird er auch mit dir machen. Was macht er? Was macht der Herr? Ein Engel sagt zum Philippus, geh an den Weg nach Gaza, der öde ist. In anderen Worten, da ist nichts los. Da stehst du einsam in der Gegend rum. Und Philippus macht es. Er geht auf den Weg hinab nach Gaza und dort steht er dann am Wegesrand. Es ist nichts los. Es kommt kaum was vorbei. Und es ist auch sonst irgendwie nichts los groß. Da steht er jetzt. Und einmal fährt eine Kutsche vorbei und dann wieder. Und dann hört er einen Mann lesen, laut lesen aus Jesaja. Und der Heilige Geist in ihm, der Geist Gottes, sagt zu ihm, halte dich an diese Kutsche. Jetzt weiß er, wo er hin muss. Und er steigt kurz auf und sagt, ja, verstehst du, was du da liest? Und der Mann sagt, wie kann ich, wenn es mir niemand erklärt? Und dann sagt unser Philippus, rutsch mal. Und dann setzt er sich hin und dann erklärt er dem Jesaja 53, er erklärt aus diesem Text von Jesaja das Evangelium, dass Jesus unsere Sünden getragen hat und unsere Schwachheiten und unsere Krankheiten und diese ganzen Dinge. Dass die Strafe auf ihm lag zu unserem Frieden, dass in ihm die Erlösung ist, dass Jesus der verheißene Messias ist. Und der Mann ist begeistert, als die Schuppen von seinen Augen fallen, als er erkennt, was Sache ist. Und er freut sich und er ist begeistert und er sagt, hey, stopp, da ist ein Wasser. Was hindert es mich, dass ich getauft werde? Und Philipp sagt, hast du recht. Und dann gehen sie miteinander runter. Der Mann bekennt Jesus und dann tauft Philippus ihn im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und im nächsten Moment entrückt der Geist Gottes Philippus. Dann ist er schon wieder mit einer anderen Aufgabe beschäftigt. Also wenn du mit Gott gehst, dann geht's hoppla hopp, weißt du? dann geht es von einem zum anderen. Das ist gar nicht so schlecht. Und der transportiert ihn auch noch. Er hat also keine Fahrtkosten. Ich finde es prima. Der Geist Gottes hat ihm geholfen. Wunderbare Sache. So, dieser Mann hat nach Gott gerufen und Gott hat diesen Ruf gehört und er hat ihm geholfen. Er hat Engel, den Geist Gottes und den Philippus beschäftigt. Und ich musste unseren Cornelius nicht mehr groß erwähnen. Apostelgeschichte Kapitel 10. Cornelius ist noch kein Christ, verhält sich aber christlich. Er betet, er gibt Opfer. Also er tut geistliche Übungen und dann tut er auch opfermäßige, gottesdienstliche Übungen durch seine Taten. Seine Worte und seine Taten stimmen überein, das ist immer gut, Amen. Aber er kennt nur den jüdischen Weg, die 10 Gebote. Ist ja wunderbar, aber da gibt es noch mehr. Da gibt es den ganzen Jesus zu entdecken. Und Gott, der Heilige Geist, spricht kilometerweit weg zum Apostel Petrus und sagt zu ihm, es werden Männer kommen, geh mit ihnen, ich habe sie gesandt. Der Geist Gottes spricht zu Petrus, weit weg, dass da was im Busch ist, dass da was kommt. Und zu unserem Cornelius, während er betet, tritt ein Engel in den Raum. Stell dir das mal vor. Überleg mal, du machst die Tür, da macht jemand die Tür auf, du schaust auf und es ist ein Engel Gottes, der dir dermaßen Respekt einflößt, dass du als kommandierender Offizier nicht weißt, was du machen sollst. Dein Mund wird trocken, deine Augen werden groß. Sagst, Junge, Junge, was ist denn das für einer? Die Autorität des Himmels steht im Raum. Und er sagt, fürchte dich nicht, sondern geh nach Joppe und lass einen holen namens Simon. Der sagt dir Worte des Lebens. Der Geist Gottes wirkt zusammen mit einem Engel wieder und Cornelius wird von Neuem geboren, wird geisterfüllt, wird wunderbar. Warum sage ich das? Weil der Herr dasselbe mit dir macht. Wenn du Hilfe brauchst, wenn du irgendwo feststeckst, dann ruf zu Gott und bitt ihn. Und dann dank ihm dafür, dass die Lösung jetzt unterwegs ist. Vor vielen Jahren, in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, hat der Herr zu meinem Herzen gesprochen, nachdem ich mich bekehrt habe. Ich will, dass du Prediger wirst. Das ist deine Aufgabe im Leben. Gut. Ich wusste das jetzt also, aber ich wusste jetzt nicht, wie es jetzt weitergeht, was ich jetzt weitermachen soll. Eine Ausbildung oder sonst was, keine Ahnung. So war ich jetzt hier jemand, der einen Ruf hatte, aber nicht wusste, wie es jetzt weitergehen soll. Nicht wusste, was der nächste Schritt ist. Und so habe ich da also gearbeitet, eine Lehre fertig gemacht und dann in einer Fabrik gearbeitet, immer mit dem Gedanken, du bist Prediger, eigentlich müsstest du dich jetzt in irgendeiner Form vorbereiten. Aber es ging nicht voran und ich habe mir gedacht, Mensch, Herr, ich bin jetzt 19, jetzt bin ich schon 20 und es geht immer noch nicht voran. Herr, was ist los mit dir? Was ist der nächste Schritt? Hilfe! Denn ich sage da mal eins, es ist schwierig, als berufener Mann Gottes, verstehst du, auf den die Welt gewartet hat, jetzt auf der Arbeit zu sein, in der Fabrik, was ja andere auch machen könnten. War echt schwierig. Ich habe zum Herrn gerufen und es hat so ausgesehen, als ginge es nicht weiter. Und dann kam tatsächlich ein Prediger, der gemeint hat, wir machen eine Bibelschule auf. Und für mich war es, der Halleluja-Chor hat im Hintergrund begonnen zu singen. Ja, die Glocken haben geläutet, es war wunderbar und ich wusste, was der Herr von mir will. Das ist es. Und ich bin dann nach München gezogen, in die große Stadt, Weltstadt mit Herz, ja. Hab dort meine Bibelschule gemacht. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann bin ich wieder in so einem Job festgesteckt. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, Herr, jetzt bin ich mit Bibelschule fertig. Jetzt habe ich eigentlich alles. Geht es jetzt vielleicht mal weiter? Ich bin jetzt schon 21. Ja, und es schien nicht weiterzugehen, ein ganzes Jahr lang. Furchtbar, sage ich euch. Die Welt wartet auf mich und weiß es nicht. Interessant war es dann noch, als wir, meine Frau und ich, im verheirateten Zustand aus den Vereinigten Staaten nach Deutschland gezogen sind. Jetzt bin ich ordiniert, habe 2 Bibelschulausbildungen und habe schon gepredigt in einer Gemeinde in Amerika vor mindestens Hunderten von Leuten, sag ich jetzt mal wenigstens, 500 oder 600 Leuten, verstehst du die? Und es kam an, es war gut. Und was mache ich jetzt hier in Deutschland, im Land meiner Berufung sozusagen? Ich fahre Pakete aus. Wie viele ordinierte Paketboten kennst du? Ja, jetzt ist ja prima eigentlich, ist ja nicht schlecht alles, aber Herr, wie geht's jetzt weiter? Du kannst ja nur darauf vertrauen, dass du wirklich von Gott gehört hast und dass das wirklich sein Ding ist. Und ich meine, wenn du mal ordiniert bist, dann haben andere das auch gesehen, dass du das hast, dass du das kannst. Weil sonst ordinieren die dich nicht, weißt du? Das ist ja jetzt nicht irgendwie im Lotto gewonnen oder so, sondern das sind ja Leute, die dich geprüft haben, ausgebildet haben und dann gesehen haben, wie du das magst und dann gesagt haben, ja gut, der hat's drauf, fertig. Gut, und jetzt fährst du Pakete aus. Bis dann plötzlich sich jemand gemeldet hat aus der Provinz, Schweinfurter Gegend. Ja, wir sind hier eine Gruppe, 20, 30 Leute und wir möchten, dass du mal eine Versammlung für uns hältst. Und das habe ich gemacht. Und aus einer Versammlung wurden dann viele Versammlungen. Und seit dem zweiten Sonntag im August 1992 haben wir bis heute jeden Tag, jeden einzelnen Tag, also jeden einzelnen Sonntag, einen Gottesdienst gemacht. Außer als es mal gesetzlich verboten war oder anordnungsmäßig. Aber da haben wir einfach trotzdem einen gemacht und den dann gefilmt und ins Internet gestellt. Es war dann nur eine kleine Truppe da. Aber wir haben es geschafft, preis dem Herrn. Also die ganze Zeit lief es dann. Weißt du, du steckst fest. Die Wand ist so weit weg von dir und es geht nicht weiter. Ich könnte euch Geschichten erzählen, als sie seinerzeit uns das Gemeindegebäude gekündigt haben. Na, in einem halben Jahr müsst ihr raus und schaut mal, wie es weitergeht. Da stehst du auch im ersten Moment da und denkst, puh, was jetzt? Und dann schaust du die ein oder andere Sache an, das ein oder andere Objekt, was man mieten könnte, und da ist nichts, 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 nichts dabei. Und du spürst es, es ist einfach nichts dabei. Und du stehst so nah vor der Wand. Und plötzlich geht die Tür doch auf. Plötzlich kommt ein Telefonanruf, dies und das. Wäre das was für Sie? Nein, eigentlich nicht. Und dann verschwindet dieser Anruf wieder. Du kennst den Anruf überhaupt nicht. Ich habe den nie gesehen, ich habe seinen Namen vergessen, keine Ahnung. Aber der hat uns auf diese Adresse hier gebracht. Da war eine Gemeinde drinnen, die haben diese Räumlichkeiten hergerichtet für eine Gemeinde, eine amerikanische Gemeinde, schwarzamerikanische. Aber dann brach der Irakkrieg aus und dann sind die alle abgezogen worden und dann war die Gemeinde sehr, sehr klein, konnte sich das nicht mehr leisten. Und in dem Moment bin ich auf den Plan getreten und habe gemeint, wir brauchen ein Gebäude. Die haben eine Nachmiete gebraucht, wir haben ein Gebäude gebraucht. Wir haben uns aber nicht gekannt. Dass wir zusammengekommen sind, ist dem Geist Gottes zuzurechnen. Das ging auf eine geheimnisvolle Art und Weise zu. Da gab es plötzlich Verstrengungen und nicht nur mein Problem war gelöst, sondern deren Problem war erst recht gelöst. Ein teures Gemeindegebäude haben und 15 Gemeindemitglieder haben, das ist schwierig. So, die sind erlöst worden und wir sind erlöst worden und der Herr hat es bewirkt. Und der Herr will exakt genau dasselbe tun. Was musst du tun? Erstmal Jesus in dein Leben einladen. Zweitens ihn um seine Hilfe bitten und ihm dann dafür danken, dass der Trost unterwegs ist. Und dann wirst du erleben, dass alles möglich ist. Denn dem Glauben, denn sagt Jesus, ist alles möglich. Und wie das geht, ja, das haben wir jetzt heute Abend ein wenig angeschaut. Amen.